just how love works. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum ersten Reisefieber nach der Sommerpause. Wir sind zurück, zumindest Teile von uns. Meine Stimme hat irgendwie noch vergessen, dass der Sommer vorbei ist, beziehungsweise der Urlaub. Den habe ich irgendwie, meine Stimme habe ich irgendwo verbummelt unterwegs. Aber ich hoffe, wir halten durch heute und in der nächsten Woche ist auch meine Stimme wieder mit an Bord. Heute reisen wir mit Ihnen noch einmal ins Altmühltal in Bayern. Der Naturpark Altmühltal ist eine der schönsten und beschaulichsten Ferienregionen Bayerns. Kollege Peter von Stamm war zuletzt Anfang März dort. Damals reiste er von Gunzenhausen im Westen bis nach Eichstätt. Das liegt etwa in der Mitte der Naturparkregion. Heute machen wir eine kleine Rundtour im östlichen Teil des Altmühltals und besuchen zunächst Berching. Dann machen wir nochmal einen Abstecher nach Eichstätt, reisen dann über Kipfenberg nach Kelheim und kehren zurück nach Berching, wo das heutige Gewinnhotel auf Sie wartet. Klingt ganz gut, oder? Etwas außerhalb von Berching liegt ein besonderes Kloster, in dem auch Touristen übernachten können. Was das für ein Kloster ist, erklärt jetzt Pater Prior Josef Maria Böge.
Wir sind in der Benediktinerabtei Plankstetten, einem doch recht alten Benediktinerkloster, gegründet vor knapp 900 Jahren in der Oberpfalz, ungefähr 60 Kilometer südlich von Nürnberg.
Und wenn man hier vorne in die Klosterpforte reinkommt, dann bin ich als erstes mit meinem getrübten Auge über ein Wappen gestolpert und auf diesem Wappen ist unter anderem eine leicht bekleidete Frau. Damit rechnet man nicht in so einem Kloster. Die hat aber was mit dem Namen zu tun.
Genau, es ist Blanka, die Namensgeberin von Plankstetten, also Ort oder Stätte der Blanka. Blanka ist, das wissen wir nicht genau, entweder eine legendäre Gestalt oder tatsächlich eine wirkliche Person, die einer der regionalen Fürsten mitgebracht hat aus dem Ausland von einer Handelsunternehmung, von einer Reise und die dann hier gelebt hat und im Gedächtnis der Bevölkerung immer noch lebendig ist.
Lebendig ist auch das Kloster selbst und es gibt sie schon richtig lang, mehr als 900 Jahre, glaube ich.
Sind fast 900 Jahre, 1129 wird das Kloster gegründet und mit einer Unterbrechung durch die Säkularisation haben tatsächlich immer Mönche hier gelebt, gearbeitet und gebetet, selbstverständlich.
Was ist so besonders an Ihrem Kloster?
Es gibt mehrere Dinge, die besonders sind. Zum einen haben wir hier eine sehr schöne Lage in der Nähe des Altmühltals. Oberhalb des Main-Donau-Kanals liegen wir hier. Unsere Gäste finden ein Haus, das ökologisch wirtschaftet. Das heißt, alle Lebensmittel sind in Biolandqualität, entweder vom Kloster selber hergestellt, zum Teil auch von den Mönchen oder von Biobauern der Region dazugekauft. Also regional, saisonal ist das Konzept. Man kann den Bauernhof anschauen, um zu wissen, wo das herkommt, was man dann zu den Mahlzeiten isst. Man kann von hier aus wunderbar unterwegs sein, sich die nächsten größeren Städte angucken, Kanutour auf der Altmühl machen oder natürlich immer mit den Mönchen beten. Dazu gibt es eine Einladung, die man tatsächlich als Einladung verstehen darf. Und es gibt die Möglichkeit, an einem von ungefähr 120 Kursen aus unserem hauseigenen Kursprogramm teilzunehmen.
Was sind denn das so für Kurse?
Es gibt drei Kurskategorien. Zum einen mal Spiritualität. Dazu zählt auch eben Schöpfungsspiritualität, Nachhaltigkeit mit. Dann gibt es Gesundheit und Lebensführung. Das sind Fastenkurse. Das sind Kurse, wo es um Bewegung und Ähnliches geht. Und es gibt Kreativkurse. Das sind in der Regel Malkurse oder Kalligrafie oder sowas Ähnliches. Also ein relativ breit gefächertes Programm.
Nun ist das ja nicht ein kleines Kloster mit einer Handvoll Mönchen, sondern der Betrieb ist ja richtig groß.
Genau, es ist deutlich mehr. Wir sind 13 Mönche hier am Haus und leben und arbeiten mit 120 Menschen, die mit uns arbeiten hier. Und das zeigt halt die Landwirtschaft mit einer Größe von 200 Kühen, ungefähr 300 Schweinen, 80 Schafen, die dann eben tatsächlich gehalten werden und im Haus auch verarbeitet werden, plus dem Ackerbau dazu noch.
Also wenn Sie mal richtig abschalten wollen, dann können Sie das Kloster Plankstetten vielleicht besuchen. Hier können Sie nämlich in sehr modernen Zimmern übernachten und auch sehr gut essen und trinken. Und darüber berichten wir in wenigen Minuten nach OMD und The Killers. Das Radio Potsdam Reiseweber ist zurück aus der Sommerpause und wir besuchen heute die östliche Region des Altmühltals in Bayern. Zurzeit besuchen wir die Benediktinerabtei Kloster Plankstetten. Plankstetten ist ein Ortsteil von Berching, wo die heutigen Gewinner demnächst im 4-Sterne-Hotel Post Berching kostenfrei übernachten können. Aber nur, wenn Sie später unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Im Kloster Plankstetten können Sie übrigens auch übernachten. Und nicht nur das, Sie können auch gern aktiv am Klosterleben teilnehmen. Müssen Sie aber nicht. So ein Tag im Klosterleben der Benediktinermönche fängt nämlich sehr früh am Morgen an. Wie die Mönche leben und arbeiten, das erklärt jetzt der Prior des Klosters, Pater Josef Maria Böge.
Mein Wecker klingelt 4.30 Uhr, damit ich um 5 Uhr ordentlich in der Kapelle zur ersten Gebetszeit stehe. Die geht eine halbe Stunde. Danach haben wir eine Zeit des persönlichen Betens auf der eigenen Zelle. Und um 6.25 Uhr treffen wir uns wieder in der Kapelle, beten wieder, um dann zur Heiligen Messe in die Kirche zu gehen. Die ist so kurz vor 8 zu Ende. Und dann kann man was frühstücken. Und zwischen 8 und 12 ist dann Arbeitszeit. Geht wieder mit Beten weiter um 12. Dann das gemeinsame Mittagessen mit einer Tischlesung im Schweigen. Dann gibt es ein bisschen eine Mittagspause, wenn man die Zeit hat. Und dann ist der Nachmittag wieder mit Arbeit gefüllt, um 17.30 Uhr dann das Abendgebet zu beten, gemeinsam zu essen, wieder schweigend und mit Tischlesung. Und dann gibt es eine halbe Stunde, wo wir Zeit miteinander verbringen, entweder was spielen oder ein bisschen erzählen. Und um 19 Uhr beten wir dann das Nachtgebet. Und dann schließt der Tag auch ab. Und das ist auch gut so, denn in der Regel ist man dann schon gut müde.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich wäre es auch. Wenn man jetzt hier als Gast herkommt und sagt, ich möchte mich einfach mal eine Woche, 10 Tage mal dieses Leben mitmachen, kann man das auch machen. Und da muss man natürlich auch um 4.30 Uhr wahrscheinlich aufstehen.
Also für die Gäste im Gästehaus ist es so, dass die Gebetszeiten natürlich ein Angebot sind, an dem sie sehr gerne teilnehmen können. Und dann eben die Mahlzeiten im Gästehaus, die unseren Mahlzeiten angepasst sind von den Zeiten, das kann man sehr gerne machen, ohne dass man da die Verpflichtung hat. Für Männer gibt es die Möglichkeit, in der Klausur, also im Wohnbereich der Mönche, mitzuleben für eine gewisse Zeit. Und da gehen wir dann schon davon aus, dass die Gäste, die mit uns in der Klausur leben, tatsächlich um 5 Uhr mit in der Kapelle stehen.
Und gibt es auch irdische Genüsse, die man hier genießen kann? Also Sie haben gerade eben gesagt, Mahlzeiten. Hier gibt es natürlich auch im Kloster für die Besucher was zu essen und auch zu trinken. Da gibt es sogar ein Klosterbier, habe ich gehört.
Jawohl, es gibt eine alte Brautradition, die wir bis ziemlich sicher 1461 zurückverfolgen. Wir brauen jetzt nicht mehr selber, sondern in Kooperation mit dem Riedenburger Brauhaus, einer Ökobrauerei hier aus der Region. Und die brauen tatsächlich 4 verschiedene Sorten für uns. Ein dunkles, ein Spezial, ein Dinkelbier. Dinkel erwähnt ja Hildegard von Bingen. Und dann ein Maibock, was ein saisonales Bier ist. Und wir schenken das ja auch aus, steht für die Gäste zur Verfügung.
Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Sie haben ja mal ein irdisches Vorleben gehabt. Sie haben irgendwann einen Beruf erlernt und haben sich dann entschlossen, ins Kloster zu gehen. Wie kommt man da drauf? Wie ist das passiert?
Es ist viel unspektakulärer und viel langwieriger. Wir glauben, dass Gott Menschen beruft. Also Gott ruft. Man spürt diesen Ruf in der Regel so als eine Sehnsucht zu sagen, ich möchte noch was anderes machen, soll noch was dazukommen und nähert sich dem langsam an, besucht Klöster und kommt dann irgendwann für sich zu dem Standpunkt zu sagen, und jetzt mache ich's und beginne mal einen Weg im Kloster. Und der beginnt sowieso mit einer Probezeit. Das sind bei uns 4,5 Jahre. Und von daher kann man, wenn man jetzt doch merkt, es war nicht der Weg, da auch wieder raus. Das ist eine gute Möglichkeit.
4,5 Jahre Probezeit, das ist mal was, oder? Pater Josef Maria Böge kommt übrigens ursprünglich aus Dresden und war in seinem früheren Leben mal Chemiefacharbeiter, Krankenpfleger und Heilpraktiker. Soll heißen, es ist nie zu spät, seinen eigenen Weg zu finden. Sympathisch, oder? In der kommenden halben Stunde geht's hinaus in die Natur, hier bei uns im Reisefieber. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Wir sind zurück aus der Sommerpause und heute besuchen wir mal wieder die Ferienregion Altmühltal in Bayern. Nach einem Besuch im Kloster Plankstetten bei Berching schauen wir uns jetzt in der Natur um. Und dafür fahren wir noch einmal nach Eichstätt, wo wir zuletzt im März mit Ihnen waren. Außerhalb von Eichstätt liegt nämlich etwas ganz Besonderes und das sind die Magerrasen des Naturparks Altmühltal. Manfred Bauer ist Naturpark-Ranger und vielleicht erinnern Sie sich noch, Anfang des Jahres hat er uns auch mal durch Eichstätt geführt. Kollege Peter von Stamm wollte von Manni Bauer wissen, was es mit den berühmten Magerrasen im Naturpark Altmühltal auf sich hat.
Der Begriff an und für sich erklärt schon so ein kleines bisschen Mager und Rasen. Rasen heißt, man kann sich's vorstellen, wir stehen hier auf einer Offenlandfläche. Es ist ein ganz niedrig flacher Bewuchs hier zu sehen. Und Mager heißt einfach, dass die Nährstoffe fast gänzlich fehlen. Es sind ganz wenige Nährstoffe nur da. Und wenige Nährstoffe, das bedeutet wiederum eine enorme Pflanzenvielfalt. Man hat es vielleicht ein bisschen anders im Kopf, sowas, aber es ist genau in der Natur andersrum als vielleicht im Garten. Wenn die Nährstoffe fehlen, dann haben die Spezialisten der Pflanzenwelt eine Chance und nicht die Allerweltsgräser, sage ich jetzt mal so salopp.
Also was sind denn diese Spezialisten, die sonst untergehen würden? Was für Pflanzen kann man hier sehen?
Also es ist ein ganz breites Portfolio, was so einen Magerrasen, in unserem Fall Kalkmagerrasen, denn wir haben ja Kalkstein drunter, also es ist basisch. Und da gehören natürlich ganz besonders spezielle Orchideensorten dazu. Hier an dem Ort, an dem wir stehen, unweit, gibt es auch Spitzorchis, eine sehr schöne Orchideenart, oder die sehr hochwachsenden Boxriemenzungen. Wir finden hier Klassiker auch wie das Frühlingsfingerkraut. Es gibt Adonisröschen, die hier wachsen. Die Küchenschelle, die ganz im Frühjahr kommt mit ihren herrlich lilafarbenen Blütenkelchen. Also so eine Abfolge auch von Blüten übers ganze Jahr. Und da geht's dann weiter sogar zu den Insekten, denn diese Blüten der Spezialisten sind oft auch die einzige oder eine wichtige Nahrungsquelle für diverse Insekten, Schmetterlinge, Falter, die größten Sympathieträger aus dieser Gruppe. Und wir sind hier auch in einem Bereich, in dem man einen ganz großen Reichtum an verschiedenen Tag- und auch Nachtfaltern hat.
Und da gibt es eine besondere Art von Faltern, die sind davon abhängig, dass wiederum eine ganz besondere Pflanze sich durchsetzt.
Das ist der rote Apollo, der Apollo-Falter, der nach dem Gott Apoll auch benannt ist. Ein wunderschöner, relativ großer Schmetterling, Falter, Tagfalter, der hier heimisch ist. Und dieser Falter braucht diese Anfangssituation. Da sorgen wir Menschen oft mit Steinbrüchen für, denn wenn der blanke Stein da liegt, dann kommen sogenannte Pionierpflanzen. Und für den Apollo ist die Pionierpflanze der weiße Mauerpfeffer. Und dieser weiße Mauerpfeffer, einer der ersten Pflanzen, die auftaucht, ist die Nahpflanze der Raupen des Apollos. Und die sind extrem eigen, was ihr Essverhalten anbelangt. Sie fressen tatsächlich nichts anderes als die feinen, dünnen Blattspitzen der jungen Triebe dieses Mauerpfeffers.
Und da sind wir bei dem Punkt, man sollte sich schon, wenn man hierher kommt und diese Region besucht und bewandert, dann sollte man natürlich auf den Wegen bleiben. Sonst tritt man irgendwas kaputt, was so frickelinsch klein ist, aber unheimlich wichtig für die Natur, dass es dann nicht mehr da ist.
So ist es.
Und wenig Nährstoffe bedeutet enorme Pflanzenvielfalt, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Und dank Manni Bauer wissen wir jetzt, wie schützenswert ein Magerrasen sein kann. Sehr interessant. Interessant ist auch eine Ausstellung, die wir gleich besuchen werden. Und zwar geht's da römisch und bajuwarisch zu. Hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Dua Lipa auf Radio Potsdam und Sie hören das Reisefieber. Wir sind unterwegs in einer wirklich zauberhaften Region, nämlich im Altmühltal. Nachdem uns Naturpark-Ranger Manfred Bauer von den besonders schützenswerten Magerrasen in der Nähe von Eichstätt erzählt hat, besuchen wir jetzt ein ganz besonderes Museum, und zwar das Römer- und Bajuwaren-Museum in Kipfenberg. Kipfenberg liegt auf halbem Weg zwischen Eichstätt und Berching. Vom Vier-Sterne-Hotel Post Berching, in dem Sie demnächst übernachten können, sind es mit dem Auto nur 20 Minuten Fahrt. Und dort, im Römer- und Bajuwaren-Museum, können Sie in die Geschichte eintauchen. Wieso, weshalb, warum, erzählt jetzt Museumsleiterin Claudia Stugart.
Wir sind jetzt hier direkt am Limes. Der Limes verlief oberhalb vom Museum. Und damit man sich als Besucher das so ein bisschen vorstellen kann, wie die Römer hier am Limes gelebt haben.
Der Limes, der verlief, also man kann so sagen, in etwa durch das Altmühltal.
Ja, unter anderem. Also angefangen oben in Rheinbrohl am Rhein bis hier runter in Eining an die Donau verlief also 540 Kilometer Limes. Und natürlich auch quer durchs Altmühltal. Also es gibt verschiedene Stellen im Altmühltal, wo man also noch Sachen sehen kann. Wir erzählen hier gerade im Infopoint davon, zeigen den Besuchern, wo sie diese Sachen finden, Rekonstruktionen wie zum Beispiel das Kastell in Fünz oder der rekonstruierte Turm in Erkatshofen bei Titting und natürlich auch unser Limes-Abschnitt hier in Kipfenberg, der wirklich sehr, sehr anschaulich ist, weil er alle Ausbauphasen des Limes dort noch vorhanden sind.
Und was das eigentlich Interessante ist, es geht ja nicht nur um die Römer. Also das Museum hier heißt ja nicht nur Römermuseum Kipfenberg, sondern Römer- und Bajuwarenmuseum.
Ja, also das Museum ist also 1999 entstanden, rund um diesen ersten Bajuwaren, der vor 30 Jahren hier bei einem Straßenbauer gefunden wurde. Also ein großes Kammergrab mit sehr tollen Grabbeigaben, wie zum Beispiel ein römischer Offiziersgürtel, ein römisches Langschwert Sparta und ein römischer Sturztrunkbecher aus Glas, aber auch natürlich seine germanischen Beigaben. Dazu gehörte Haufen Keramik und Amphibel. Damals hieß es, das ist der Missing Link. Das ist also quasi der Söldner, der im römischen Dienst steht und dann nachher, nachdem die Römer abgezogen sind, hier den Bajuwaren-Stamm gegründet hat. Das hat man natürlich, jetzt kann man das nicht mehr so sagen. Die Forschung ist da mittlerweile auch schon wieder ein bisschen weiter. Vielleicht kann man den Bajuwaren eher so als kleinen Mythos bezeichnen.
Und dieser Herr, dieser Söldner, der eben kein Römer war, sondern jemand, der irgendwo hier rekrutiert wurde und heute aus unserer Sicht bayerische oder germanische Gegenstände an seiner Seite hatte in diesem Grab, der liegt auch wirklich hier. Also seine Knochen, das ist nicht nur irgendwie die Puppe, die man hier sieht in einem nachgestellten Grab, sondern hier sind auch seine Knochen.
Ja, wir haben also das Skelett ausgestellt, auch natürlich seine Grabbeigaben, die Original-Grabbeigaben, die mit ihm im Grab lagen, sind alle hier ausgestellt.
Und was ich spannend finde, weil ich habe es sonst noch nie gesehen, das ist der Sturztrunkbecher. Also das ist ein Glas zum Trinken, aber das hatte keinen Fuß. Das konnte man auf Deutsch unten gar nicht abstellen. Man musste schon in einem Sturz runtertrinken.
Genau, so ist das. Also den kann man nur auf dem Kopf abstellen. Es ist ungünstig, wenn Flüssigkeit drin ist. Deshalb muss man die Flüssigkeit, die in dem Becher ist, zu sich nehmen und dann kann man den Becher abstellen. Ja, das heißt, man hat vielleicht da ein Glas Met drin und den trinkt man im Sturze aus und vielleicht ja, ist man dann nachher nach einigen Gläsern sturzbetrunken.
Jetzt haben wir doch auch wieder was gelernt, oder? Wo das herkommt. Und in der kommenden Stunde geht's weiter. Dann machen wir zuerst einen Abstecher nach Kelheim und danach stellen wir Ihnen das heutige Gewinnhotel, das Vier-Sterne-Hotel Postberching vor, hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Lady Gaga mit Paparazzi. Und ich sage nochmal herzlich willkommen und schönen guten Morgen zur zweiten Stunde des Reisefiebers. Wir sind zurück aus der Sommerpause und heute sind wir in der Ferienregion Altmühltal in Bayern unterwegs. In der vergangenen Stunde waren wir schon im Kloster Plankstetten zu Gast. Dann haben wir ganz viel über Magerrasen im Naturpark Altmühltal erfahren. Und schließlich haben wir das Römer- und Bajuwarenmuseum in Kipfenberg besucht. Und jetzt geht's nach Kelheim am östlichen Rand des Altmühltals. Kelheim liegt etwa 40 Kilometer östlich von Kipfenberg. Was es dort zu sehen ergibt, erklärt jetzt Dr. Bernd Sorkan. Er ist nicht nur Leiter des Archäologischen Museums in Kelheim, sondern auch Stadtführer.
Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge, die man in Kelheim gesehen haben sollte. Aber wenn man das Altmühltal runterkommt mit Rad, Auto, Schiff, wie auch immer, das Erste, was man eigentlich sieht, ist so ein kleines spitzes Dach, das aus den Baumwipfeln hervorragt. Und wenn man dann ins Kelheimer Becken reinkommt, wenn das Tal sich weitet und man schaut rauf, dann sieht man eben oben die Befreiungshalle stehen.
Das ist ein riesiges, rundes Gebäude, was sehr imposant ist. Was hat es denn mit dieser Befreiungshalle auf sich? Also von wem wurde da wer befreit?
Ja, befreit wurden wir von Napoleon. Das ist ein Bauprojekt von König Ludwig I., der Napoleon nicht sehr gesonnen war. Und als das Ende der Befreiungskriege da war, 1815, wollte König Ludwig eine Erinnerungsstätte an die Völkerschlacht von Leipzig schaffen. Und er hat dann an diesem Bauprojekt relativ lange rumgedoktert. Es hat auch zwei große Unterbrechungen gegeben. Einmal, als er zurückgetreten ist in der Affäre mit einer sehr flotten Lotte, Maria de los Dolores Porres y Montes hat sie sich genannt, konnte in München keiner aussprechen. Also hat man nur gesagt, die Lola, die Affäre mit Lola Montes, da ist er dann also herabgedankt. Und das zweite Mal als Architekt, für die von Gärtner verstorben ist, und man dann eben umplanen musste. Und man hat also dann relativ lange an der Halle gebaut, aber sie war pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Völkerschlacht von Leipzig oder dem Gedenktag Nürnberg am 18. Oktober 1863 fertig.
Und da kann man hochlaufen, fahren, wie auch immer, und sich das innen anschauen.
Genau, Sie können rauflaufen, ist ein wunderschöner Spazierweg, nicht ganz einfach, weil es doch steil den Berg rauf geht. Man kann aber auch mit dem Auto rauffahren oder dem Bus und man kann auch mit einem kleinen Bähnchen rauffahren. Das ist natürlich auch eine schöne Methode.
Was muss man sich denn in Kelheim noch angeschaut haben?
Ja, in Kelheim sollte man auf alle Fälle unbedingt in der Altstadt gewesen sein, die noch aus ihrem Kern aus dem Mittelalter erhalten ist. Kelheim hatte das Glück, dass man im Zweiten Weltkrieg nicht großartig bombardiert worden sind und deswegen also sich auch über die Zeit hinweg dieser mittelalterliche Kern erhalten konnte, mit dem Straßenkreuz, unschwer erkennbar, typisch wittelsbachische Stadtanlage.
Nun ist ja Kelheim von Wasser umgeben. Welche Flüsse sind denn hier eigentlich? Hier treffen sich ja auch Flüsse.
Ja, die Altmühl mündet hier in die Donau. Und deswegen liegt eben Kelheim so günstig. Deswegen haben die Wittelsbacher mitten ins Hochwassergebiet sozusagen dann also auch die damals schon bestehende Siedlung als Stadt erhoben und haben es dann nochmal neu anlegen lassen, weil es einfach durch diese zwei wichtigen Handelswege ein ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt letztlich ist, wo sich immer schon zu allen möglichen Zeiten die Menschen getroffen haben und Waren ausgetauscht haben und so weiter.
Und in ein paar Minuten, da fahren wir noch einmal nach Berching. Und dann stellen wir Ihnen das heutige Gewinnhotel vor im Reisefieber von Radio Potsdam. Aktuelle Musik von John Legend und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Nachdem uns Dr. Bernd Sorkan die Stadt Kelheim am östlichen Rand des Naturparks Altmühltal vorgestellt hat, fahren wir jetzt zurück nach Berching. Berching liegt ca. 20 Kilometer südlich von Neumarkt in der Oberpfalz und 45 Kilometer nördlich von Ingolstadt. Von Potsdam sind es mit dem Auto via Leipzig ungefähr 4,5 Stunden. Die 9000 Einwohnerstadt Berching ist bekannt für seine vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer mit 13 Türmen, die die gemütliche Altstadt ringsherum umgeben. Direkt neben einem der Tore, die in die Altstadt führen, liegt das 4-Sterne-Hotel Post Berching, in dem Sie vielleicht schon bald übernachten können. Hotelexperte Peter von Stamm hat sich von Hotelchefin Christian Amrein die Geschichte des Hotels erzählen lassen.
Also das Haus ist ursprünglich von 1736 und damals war es eine Posthaltestation. Da sind hier Pferde getauscht worden und ist übernachtet worden, man hat sich verpflegt. Es hat sich dann auch von der Posthalterstation kontinuierlich zum Hotel gewandelt. Unsere Vorgänger haben es auch als Hotel betrieben. Dann war es mal sehr lange leer gestanden und wir haben es dann wieder als Hotel Post Berching eröffnet. Wir wollten es nicht einfach nur Hotel Post nennen, weil ein Hotel Post gibt es in jedem Ort und deshalb heißt uns das Post Berching.
Und in der Zwischenzeit, Sie haben da so ein bisschen die Jahrhunderte übersprungen eben. Also man muss ja erzählen, weil das ist total spannend. Die französischen Truppen unter Napoleon wurden hier einquartiert. Es war eine Brauerei ganz lange. Man konnte hier also schon früher übernachten. Es war eine Poststelle und man konnte ordentlich was trinken.
Genau, also ganz ursprünglich der erste Eigentümer, der war eigentlich Weinhändler in Berching, Rumpf hieß der. Und also das gab auch Weinhandel, aber es war früher auch so, dass fast in jedem Wirtshaus auch gebraut wurde. Es war nicht die strikte Trennung zwischen Brauereien und Wirtshäusern, sondern in fast allen Wirtshäusern wurde auch gebraut. Und auch hier in dem Gebäude waren auch schon Brauereien drin und es hat auch oft Brauereien gehört. Es hat die Eigentümer sehr oft gewechselt, dieses Gebäude.
Und Sie sagten gerade eine Zeit lang, bevor Sie es übernommen haben und dann auch vor allen Dingen aufwendig renoviert und umgebaut haben, stand es mal eine Weile leer.
Ja, also unsere Voreigentümer, die haben das Hotel ganz anders betrieben. Das war ursprünglich mal das größte Hotel in der Oberpfalz mit über 100 Zimmern und auch größer als alle Hotels, die es damals zum Beispiel in Regensburg gab. Und die haben viele kleine Zimmer gehabt und Zwischenübernachtungen auf Busreisen von Nord nach Süd, von Skandinavien nach Italien. Und dieses Geschäftsmodell ist eigentlich irgendwann mal nicht mehr aufgegangen und die Stadt hatte dann die Möglichkeit, das zurückzukaufen und hat einen Investor gesucht, der wirklich was draus macht. Und so sind die dann auf uns gekommen. Wir haben auch in Beilngries ein Hotel und haben auch da schon mal eine Sanierung von einem denkmalgeschützten Gebäude gemacht. Und deshalb waren wir ein bisschen der Wunschkandidat von der Stadt. Und die haben sich dann wirklich darum bemüht, dass wir das machen und haben uns wirklich auch überredet. Und wir haben es aber auch gegenseitig nie bereut.
Sie sagten, es gab mal mehr als 100 Zimmer in der Vergangenheit. Und wie viele Zimmer haben Sie denn heute?
Wir haben jetzt 32 Zimmer, davon sind 3 Suiten. Das Zimmer hier, in dem wir sitzen, es waren vorher 3 Zimmer. Und wir haben einfach die ursprünglichen Raumhöhen, 3,70 Meter und die ursprünglichen Raumgrößen, die sind ganz individuell, jedes Zimmer ist unterschiedlich groß. Wir haben die ursprünglichen Räume wiederhergestellt und natürlich die ganze Technik, die man heutzutage in einem Hotel braucht, ist komplett neu. Es ist auf einem modernen Stand der Technik und es ist komfortabel. 4-Sterne-Hotel.
Geht's durch den Samstagvormittag mit Charlie Winston und Like a Hobo und im Reisefieber sind wir heute unterwegs im östlichen Altmühltal. Nachdem uns Hotelchef Christian Amrain in der vergangenen halben Stunde schon aus der Geschichte des 4-Sterne-Hotels Post Berching erzählt hat, hören wir jetzt, was man in und um Berching alles erleben und unternehmen kann.
Bei uns kann man sich richtig wohlfühlen. Unser Motto ist Vertrauen, Nachhaltigkeit, Lebensfreude. Und die Sachen sind uns wirklich wichtig. Wir bauen nachhaltig. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter nachhaltig zu entwickeln und zu führen und auszubilden. Wir versuchen, ökonomisch nachhaltig zu arbeiten. Wir wollen aber auch Vertrauen ausstrahlen unseren Gästen gegenüber, unseren Lieferanten gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber. Und wir wollen natürlich auch Lebensgefühl vermitteln. Und da gehört es nicht nur dazu, dass man gut übernachten kann, sondern da gehört es auch dazu, dass man sehr gut essen kann. Wir haben eine regionale Küche, saisonal, regional. Wir sind auch von Slow Food, im Slow Food Genussführer. Wir haben ein super Küchenteam, die sich wirklich was einfallen lassen, wie man aus den Zutaten aus der Region schöne Gerichte machen kann. Die sind immer frisch und immer selbstgemacht.
Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Was aber auch dazu gehört, ist ja das Drumherum. Sie sind ja nicht irgendwo in der Peripherie. Sie sind direkt an der sogenannten alten Hauptstraße, die diesen schnuckeligen kleinen Ort Berching durchschneidet. Wenn man jetzt von hier aus die 20 Meter in die Altstadt durch die Mauer geht, über die Brücke erst, dann durch die Mauer, durch ein Tor, dann ist man in der Altstadt. Was muss man sich denn da eigentlich angesehen haben?
Also Berching ist ganz bekannt für die komplett erhaltene Stadtmauer, die wirklich rundherum komplett erhalten ist. Man kann auf der Stadtmauer und an der Stadtmauer entlang spazieren gehen und kann sich das alles anschauen, kann die alten Gemäuer kennenlernen und erkunden.
Man muss aber ab und an den Kopf einziehen. Also ich kann da oben auf der Stadtmauer nicht laufen.
Ja, Sie haben das schon ausprobiert. Ja, natürlich, das sind alle möglichen Überraschungen unterwegs, wenn man da außen rum geht. Jetzt hat kürzlich jemand einen der Türme renoviert, der auch wieder für Gastronomie in Betrieb geht tatsächlich. Es gibt noch andere Wirtshäuser in Berching. Es gibt aber auch um Berching herum jede Menge Möglichkeiten, seine Freizeit schön zu gestalten. Radlfahren kommt einem sofort in Sinn oder auch Wandern. Es gibt einen Abenteuerpark, einen Klettergarten. Es gibt in Neumarkt zum Beispiel das Maybach-Museum von der Automarke Maybach, wo man mal einen Regentag verbringen kann oder auch in einem Schwimmbad mal einen Tag verbringen kann. Also es gibt wirklich sehr viel, sehr schöne Freizeitgestaltung, speziell für Städter mal eine Abwechslung, wie man ein schönes Wochenende oder verlängertes Wochenende gestalten kann.
Wie entspannen Sie denn eigentlich? Also setzen Sie sich aufs Fahrrad, aufs Mountainbike oder was machen Sie und wo fahren Sie dann lang?
Ja, tatsächlich, ich bin Fahrradfahrer. Ich bin eigentlich mehr ein Rennradfahrer als ein Mountainbiker, aber Mountainbiken kann man hier auch sehr gut. Und wenn ich meine Freizeit verbringe, dann denke ich sofort an Sport. Bei mir ist es Radlfahren und Rudern. Da kann man auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal sehr schön auch rudern. Man kann auch Paddelboot fahren auf der Altmühl. Man kann auch zum Baden gehen, in Badeseen hier. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Freizeit hier schön zu verbringen.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub in Berching am Rande des Altmühltals in Bayern zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Sie können 2 Nächte für 2 Personen mit Frühstück im Hotel Post Berching gewinnen. Und wenn Sie gewinnen wollen, sollten Sie uns folgende Frage richtig beantworten können. Woher hat der Berchinger Ortsteil Plankstetten seinen Namen? Von einer Frau namens Blanka oder weil hier die Planken über den Fluss Stetten führen? Sie können jetzt anrufen unter 0331 581 69230 oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer dafür ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. Also entweder WhatsApp schicken oder anrufen unter 0331 581 69230. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie gleich. Nach Giant Rooks und Alphaville losen wir aus. Dilutes mit Somebody Like You und Sie hören das Reisefieber von Radio Potsdam. Wir sind zurück aus der Sommerpause und natürlich haben wir auch heute wieder eine tolle kleine Reise, die wir Ihnen gerne schenken möchten. Es geht ins Altmühltal, ins wirklich zauberhafte Hotel Postbärching für 2 Nächte und für 2 Personen natürlich. Und wir haben wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, woher der Berchinger Ortsteil Plankstetten seinen Namen hat. A, von einer Frau namens Blanka oder B, weil hier die Planken über den Fluss Stetten gehen. Und ich glaube, Frau Albrecht aus Potsdam kennt die richtige Antwort. Hallo.
Hallo, hier die Frau Albrecht. Ja, die richtige Antwort ist Blanka. Und zwar wird sie wohl durch einen Fürsten in diese nette, schöne Gegend eingeführt worden sein.
So sieht's aus. Sie haben sehr gut zugehört, Frau Albrecht. Das heißt, Sie haben gewonnen heute. Sie können ins Altmühltal fahren.
Das freut mich ganz doll.
Waren Sie schon mal in der Gegend unterwegs?
Sag ich mal so, noch nicht da direkt. Also ein bisschen München kenne ich, aber Altmühltal gar nicht.
Schön, das freut uns ganz besonders, wenn man auch mal was Neues entdecken kann durch Radio Potsdam. Und ja, dann wünsche ich Ihnen ein zauberhaftes Wochenende. Ich habe gehört im Vorgespräch, Sie kochen gerade. Was gibt's denn?
Heute gibt's einen Möhreneintopf mit kleinen Hackbällchen.
Ich kriege jetzt aber Appetit, ehrlich gesagt.
Bisschen Bio.
Ja, aber sie inspiriert mich, das kann man wirklich mal wieder machen. Man denkt so selten an Eintöpfe. Ich finde, man ist immer so in diesen Eintöpfe macht man, finde ich, viel zu selten. Sie haben mich wirklich inspiriert.
Dann versuchen Sie es einfach. Es geht eigentlich ziemlich schnell.
Ne? Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege wie Sie, aber ich gebe mir mal Mühe. Liebe Frau Albrecht, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Musikwunsch könnte ich Ihnen noch erfüllen.
Ach, ich würde jetzt einfach nehmen, um weiter flott zu kochen. Für die Hackbällchen Radio Gaga.
Das machen wir super gerne. Frau Albrecht aus Potsdam ist unsere heutige Gewinnerin. Und wenn Sie jetzt denken, ach schade, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Natürlich gibt es auch in der nächsten Woche wieder was. Dann ist Kollege Detlef Hunger unterwegs und zwar auf Flusskreuzfahrten ab Berlin. Das wird auch eine tolle Sendung. Ich wünsche Ihnen ein zauberhaftes Wochenende. Ich freue mich wieder zurück zu sein, dass das Reisefieber die Sommerpause hinter sich gebracht hat. Und ich hoffe, nächste Woche ist auch die Stimme wieder komplett da. Jetzt gibt es für Frau Albrecht Queen mit Radio Gaga.